Hallo, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, dem Bundesliga-Podcast mit dem einzig wahren Erdbeer, Frank Denant. Was ist, was war, Spieltagsgespräche und natürlich gar.
Hallo ihr Lieben da draußen, Pressinggeflüsterzeit mit dem ersten Bundesligaspieltag. Ja, es ist soweit, Pressinggeflüster hat ja schon einige Super League-Spieltage rausgebracht, aber auch die Bundesliga ist wieder losgegangen, endlich ist die deutsche Bundesliga wieder unterwegs und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand irgendwann mal den FC Bayern München stoppen kann, weil das, was da am Wochenende passiert ist, das lässt schon erahnen, was diese Saison passiert. Also nochmal herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen, zu einer neuen Ausgabe des Bundesliga/Super League Podcasts Pressinggeflüster. Mein Name ist Frank. Und ich freue mich riesig, euch heute durch ein Wochenende zu führen, das uns sofort wieder in den Bann des schönsten Sports der Welt gezogen hat. Die Bundesliga ist zurück. Und sie hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet, der die Nerven blank liegen ließ und die ersten großen Debatten der Saison schon entfacht hat. Also ich analysiere heute nicht nur die nackten Zahlen und Ergebnisse, mache ich eigentlich immer, oder ich versuche es zumindest immer, sondern versuche einzutauchen ganz tief in die Geschichten, die dieser erste Spieltag geschrieben hat. Und ich spreche über die unerwarteten Helden, die großen Verlierer und natürlich auch über die brennenden Fragen, die uns jetzt beschäftigen. Wir haben, ich würde mal sagen, knapp 60 Minuten. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen schneller sein, weil ich kenne mich. Also schnallt euch an, lehnt euch zurück und lasst uns die Welt des deutschen Spitzenfußballs genießen und gleich darin eintauchen. Was war das für ein Auftakt? Das Eröffnungsspiel am Freitag. Das war wirklich ziemlich krass, oder? Der erste Spieltag der 63. Bundesliga-Saison war oder ist ein Spiegelbild dessen, was wir so sehr lieben. Drama, Überraschungen und unmissverständliche Ansagen. Der Spielplan der 63. Saison hat uns sofort Geschichten für Legenden geliefert und die vor der Saison formulierten Kräfteverhältnisse gehörig, aber ganz gehörig durcheinandergewirbelt. Also ganz oben auf der Liste steht natürlich die atemberaubende 6:0-Gala des FC Bayern München gegen den designierten Herausforderer RB Leipzig. Das war eben das Eröffnungsspiel am Freitag. Das war keine normale Machtdemonstration, wirklich nicht. Das war eine absolut klare Ansage, die viele Zweifel beiseite gefegt und die Meisterschaftsambitionen auf brutalstmöglichste Weise untermauert hat. Ich kann es euch sagen, ich bin kein Bayern-Fan. Wenn ich Fan bin, als aufgewachsen in München, würde ich sagen, ich bin TSV 1860-Fan und das schon seitdem ich in der ersten Klasse war. Und mehr sage ich dazu auch nicht, aber sie machen alles richtig, immer wieder. Ja, gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Liga in ihrer Unberechenbarkeit nichts eingebüßt hat, also wirklich gar nichts. Der Vizemeister Bayer 04 Leverkusen und der ambitionierte SC Freiburg, die sind gestolpert und zwar jeweils zu Hause gegen vermeintlich schwächere Gegner. Und besonders bemerkenswert die Aufsteiger, also St. Pauli, der 1. FC Köln und auch der Hamburger Sportverein, die blieben allesamt ungeschlagen und schickten damit eine klare Warnung an alle etablierten Clubs da draußen. Ja, und vergessen wir auch nicht den Transfermarkt, der bis Ende August noch kocht. Die Schatten schwellender Transfersagas, wie die um Xabi Simons beim RB Leipzig, die waren bereits spürbar und haben natürlich auch die Leistungen auf dem Platz beeinflusst. Lasst uns mal zum absoluten Topspiel des Wochenendes kommen. Ihr wisst ganz genau, was das ist. Das ist Bayern München gegen RB Leipzig. Am Freitagabend war das in der Allianz Arena, was als Gipfeltreffen der Meisterschaftsanwärter angekündigt war. Das wurde zu einer sehr einseitigen Show der Münchner. Ein 6:0 Sieg, der für viele die Meisterschaftsfrage schon nach 90 Minuten neu bewertet hat. Für mich eigentlich schon nach der ersten Halbzeit. Also von Anfang an ließ der FC Bayern unter seinem Trainer Vincent Kompany keine Zweifel an seiner Dominanz. Wirklich. Nach einem kurzen Schreckmoment um Leon Goretzka rollt die bayerische Angriffswelle unaufhaltsam. Und in der 27. Minute eröffnete dann Neuzugang Michal Holise den Torreigen. Nur 5 Minuten später, also in der 32. Minute, legte dann der ebenfalls neu verpflichtete Luis Diaz mit einem fulminanten Schuss unter die Latte nach. Sehenswert vorbereitet übrigens von Serge Gnabry. Und noch vor der Pause dann in der 42. Minute sorgte dann Olise mit seinem zweiten Treffer für die komfortable 3:0 Halbzeitführung. Und ich sage, da hat man schon gesehen, dass der FC Bayern München wirklich, ich meine, ich mag ihn nicht, aber sie machen alles richtig. Sie spielen Fußball, sie kaufen ein und zwar nur das, was sie benötigen, hätte ich jetzt gesagt, das stimmt jetzt nicht ganz, aber das, was sie kaufen, hat Potenzial und schlägt halt immer sofort ein. Ich hoffe für die Bayern, dass das natürlich so bleibt. Aber nach der Pause, da hatten wir das gleiche Bild. Leipzig fand einfach nicht statt. Harry Kane krönte seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick. 64, 74, 77. Das klingt schon fast wie 54, 74, 90, 2000. Und ihr wisst schon, wir waren Weltmeister. Aber in der 64., 74. und 77. Minute, das muss man sich mal überlegen, in knapp 13 Minuten hat er 3 Tore gemacht und schraubte das Ergebnis auf 6:0. Dann gab es noch einen Treffer der Leipziger durch Antonio Nusa. Der ist annulliert worden. Aber das hat sowieso keine Auswirkungen auf den Spielausgang gehabt. Aber diese Szene war ziemlich kurios. Und zwar hat der Leipziger, Leipzig hat einen Freistoß bekommen, kurz, wo war das, circa, keine Ahnung, 20, 22 Meter, ich bin mir nicht mehr sicher. Und derjenige, der den Freistoß ausgeführt hat, nicht dumm, hat ein bisschen hin und her gedribbelt und dann den Ball gespielt. Ja, aber guter Mann, das ist nicht erlaubt. Und Kimmich hat das gesehen und hat eben dann, ich wollte gerade sagen, SpongeBob gemacht, den wilden Clown, ist vom Schiri hin und her gehüpft, hat gesagt, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen, weil das ist nicht regelkonform, das darfst du nicht tun. Und das hat er dann auch, jetzt rede ich schon österreichisch, das hat er dann auch gemerkt, er hat eine gelbe Karte bekommen. Aber der VAR bzw. der Schiri hat dann interveniert, hat gesagt, ja, du hast ja recht, dann machen wir das weg, das Tor. Und das haben sie dann wirklich weggemacht. Und dann hat Leipzig kein Tor gehabt. Aber auf diesen Regelverstoß wäre ich niemals gekommen. Also wäre damit durchgekommen, hätte ich gesagt, wow, das war eine astreine Nummer. Leider hat es nicht geklappt, deswegen ist das Tor annulliert worden. Aber Bayern hat sich flexibel, unberechenbar und hungrig präsentiert. Also die Neuzugänge, Olise, Diaz, die funktionierten sofort. Die zentrale Achse mit Kimmich und Goretzka, die haben das ganze Spiel kontrolliert. Es scheint, als sei der kalkulierte Umbruch total, also voll aufgegangen. Abgänge wie Müller, Leroy Sané oder Kingsley Coman konnten durch die neuen Stars eindrucksvoll kompensiert werden. Und die Bayern sind eine gezielte Evolution im Fußball, wenn man das so sagen will. Bei Leipzig herrschte dagegen ein, ich sag's mal, komplette Power-Outage, also ein Totalausfall. Das Team von Trainer Ole Werner wirkte desorientiert und passiv ist gar kein Ausdruck. Die waren einfach nur, die waren nicht vorhanden. Es gab früher mal die Otto Walkes-Witze, wo dann gesagt hat, ja, Bayern hat 10:0 gewonnen und es war kein Gegner auf dem Platz oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber die 0:6 Niederlage ist mehr als nur eine Pleite. Sie ist ein Symptom einer tiefgreifenden Identitätskrise. berichte über eine katastrophale Körpersprache, einen ja, dievenhaften Auftritt von Spielern wie Luis Openda und dem abwanderungswilligen Xavi Simmons deuten auf erhebliche interne Spannungen hin. Das ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein kulturelles Problem. Wirklich krass. Ja, und wenn man dann den Freitag außen vor lässt, ja, dann können wir mal einfach ganz kurz zu den Aufsteigern kommen. Die haben wahnsinnig gut gespielt. Offensiv Spektakel und es gab auch noch Favoritenstürze. Mehr als genug. Also nach dem Eröffnungsspiel haben wir dann am Samstag eine Achterbahn der Gefühle erlebt. Der FC St. Pauli, 3:3 gegen Borussia Dortmund. Das Spiel, das wird sofort ein Klassiker. Das wird zum Klassiker und zwar nur wegen dem Publikum. Also der BVB führt nach Toren von Guirassy in der 34. und ich glaube Waldemar Anton war es in der 67. und dann auch Julian Brandt in der 74. dann mit 3:1. Aber nach einer roten Karte für den BVB-Youngster Filippo Mané in der, ich glaube, 85. Minute war das, nutzte St. Pauli die Überzahl eiskalt. Daniel Sinani verwandelte einen Elfmeter, dann stand es auf einmal 2:3 in der 86. und Eric Smith brachte dann in der 89. Minute das Millern-Tor zum Beben. Ein unglaubliches Comeback. Dortmunds fehlende defensive Stabilität und natürlich auch die mentale Schwäche, die wurden hier schonungslos offengelegt. Also wenn man sich das mal überlegt, die führen 3:1 und dann bam, 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 steht es 3:3. Wer hätte das gedacht? Und ja, Kompliment an die Fans von St. Pauli. Das Millern-Tor stand komplett, aber wirklich komplett hinter seiner Mannschaft. Echt, das musste er erstmal sagen. Totalen Respekt habe ich davor. Echt mein Kompliment an die St. Pauli-Fans. Ja, Frankfurt gegen Werder Bremen. Das war auch so ein Schlachtfest, wollte ich sagen. Die Eintracht ist gestartet mit einem ja, sehr überzeugenden Heimsieg. Die junge Offensivabteilung der Hessen war in Topform. Also Kanu Sun, 22. und Jean-Matteo Bahoya mit einem Doppelpack in der 25. und ich glaube es die 47. war es, sorgten für total klare Verhältnisse. Bremen gelang lediglich der Ehrentreffer und Frankfurts Strategie auf junge Talente zu setzen scheint aufzugehen. Also wenn die so weiterspielen, hätte ich gesagt, sind sie Titelfavorit für mich, wenn das so weitergeht. Aber ich meine, Frankfurt-Bremen, lass mal die stärkeren Gegner kommen und dann gucken wir nochmal, ob die Youngster dann auch noch funktionieren. Leverkusen, wer hätte das gedacht? Ich habe bei meinen Tipps gesagt, hey Leverkusen, Hoffenheim, wenn das so wie letztes Jahr geht, dann bam, dann wird das 3:1-Ding oder so ähnlich. Aber naja, es war die erste große Überraschung. Vizemeister Leverkusen stolpert zu Hause. Zu Hause! Neuzugang Jarel Kwanza. In der 6. Minute brachte die Werkself zwar in Führung, aber Hoffenheim drehte dann die Partie durch Tore von Fisnik Aslani in der 25. und Tim Lemperle waren das, glaube ich, in der 52. Der massive Kaderumbruch in Leverkusen hat seine Spuren hinterlassen und die Automatismen, die fehlen noch. Ich sag mal noch. Sie fehlen ja nicht ganz, aber sie fehlen. Wenn man sich Union Berlin anschaut, letzte Saison und diese Saison, die haben jetzt gegen Stuttgart gespielt am Samstag. Union Berlin bleibt seiner DNA treu. Stuttgart dominierte mit ja, phasenweise über 80% Ballbesitz, aber die Tore schoss Union. Das ist so typisch Union Berlin. Debütant Elias Ansah, der erzielte einen sensationellen Doppelpack in der 18. und in der 49., also in der Verlängerung, und ein Triumph der Effizienz über den Ballbesitz. Kann man nur sagen, ich verneige mich vor dem, ja, vor dem FC Union Berlin, ganz klar. Der SC Freiburg verliert gegen Augsburg, das ist auch krass. Die kriegen einen neuen Trainer, die Augsburger. Ich sage ja immer, es kann nicht am Trainer liegen, aber Sandro Wagner scheint alles richtig gemacht zu haben. Und man könnte sagen, das ist, naja, Favoritensturz ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil ich sehe Freiburg nie als Favoriten. Freiburg ist für mich wie der TSV 1860. Die dümpeln immer so zwischen Platz 8 und Platz 12 und da passiert nie wirklich irgendwas. Aber man weiß ja nicht, wie es diese Saison passiert. Ist übrigens alles, was ihr hier hört, nur meine Meinung. Also der FC Augsburg, der feierte einen überraschenden, klaren Auswärtssieg. Innerhalb von nur 13 Minuten, lasst euch doch auf der Zunge zergehen, sorgten Dimitrios Giannoulis und Krislein Matsima und Marius Wolf für eine 3:0 Pausenführung. Echt ein perfektes Debüt, wenn man so will, für den neuen Trainer Sandro Wagner, der dem Team eine neue Mentalität verpasst hat. Wie gesagt, mal schauen, ob es alles so weitergeht. Wenn man sich Heidenheim anschaut, ja, und Wolfsburg, beides irgendwie, wenn ich an letzte Saison denke, nicht wirklich großartige Vereine, die da groß irgendwie was getan haben. Aber Wolfsburg startete unter dem neuen Trainer Paul Simonis mit einem verdienten Auswärtssieg. Ein gelungener Einstand für den Gauda Guardiola, wenn man so will. Ja. Am Sonntag standen dann die Rückkehrer im Fokus. Und die haben uns beide oder alle nicht enttäuscht, wenn man so will. Mainz gegen Köln. Köln gewinnt in Mainz. In einem hart umkämpften Spiel schlug der Aufsteiger 1. FC Köln in der 90. Minute zu. Das heißt, wir haben lang warten müssen, aber Marius Bülter erzielte den erlösenden Siegtreffer, ein psychologisch immens wichtiger, wie sagt man so schön, dreckiger Sieg, der dem Aufsteiger viel Selbstvertrauen geben wird. Ich hoffe es für Köln, ich mag Köln. Naja, Gladbach dann gegen Hamburg, ja, nach, was waren es, ungefähr 2660 Tagen Abwesenheit, feierte der Hamburger SV sein Bundesliga-Comeback und holte einen verdienten Punkt in Gladbach. Der HSV zeigte einen taktisch reifen, defensiv orientierten Auftritt. Das Bollwerk stand und der Torwart Daniel Heuer-Fernandes war der Held des Spiels. Der HSV scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Ja, und müsste ich jetzt hier eine Bilanz ziehen zu großen Verlierern, Gewinnern und ja, die Thesen der Saison. Ihr habt mich ja am Anfang, ich habe die erste Folge von Pressing Geflüster damals, habe ich ja so eine kleine Analyse abgegeben. Also für mich sind die Gewinner des Spieltags ganz klar alle Aufsteiger. St. Pauli, Köln, der HSV. Die holten in 3 Spielen 5 Punkte. Ein klares Statement haben sie gesetzt. Super. Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner sind für mich auch Gewinner des Spieltags. Ein perfekter Start, der die Erwartungen neu justiert hat. Und Ilyas Ansar ebenfalls, von Union Berlin ist der, auch einer der Gewinner des Spieltags. Der Doppeltorschütze bei seinem Debüt ist die Entdeckung des Sommers. Und die Transferabteilung des FC Bayern sowieso klarer Gewinner. Die teuren Neuzugänge haben sofort funktioniert. Und auch, ich müsste jetzt noch Harry Kane dazu setzen, der Mann, der ist eigentlich nur krank, macht einfach nur einen Hattrick in 13 Minuten 3 Tore. Das kann nicht jeder. Verlierer des Spieltags, ganz klar, RB Leipzig. Die 6-0-Klatsche ist, ja, hat einen tiefen Riss offenbart. Bayern 04 Leverkusen, ebenfalls der Verlierer des Spieltags. Totaler Fehlstart, das ist ein Dämpfer für jegliche Titelambitionen. Da muss was passieren. Der SC Freiburg ist, wie soll ich sagen, eine unerwartete Heimpleite. Ganz klar. Und auch Verlierer des Spieltags, oder ich sag mal, und leider auch die Spannung im Titelkampf ist ein Verlierer des Spieltags. Die Dominanz der Bayern lässt für die Konkurrenz Böses erahnen. Wer wird die Bayern diese Saison schlagen? Wenigstens ein Spiel müssten sie verlieren. Wenn ich tippen müsste, gegen wem, würde ich sagen, gegen einen der Aufsteiger oder vielleicht sogar gegen, ja, mir fällt so auf die Schnelle nichts ein, Union Berlin? Vielleicht? Aber auf alle Fälle St. Pauli kam mir gerade so bauchmäßig, kam mir das dahin. Am Millerntor könnten die Bayern wirklich, wenn die Fans genauso sind wie am Wochenende, da dürften die Bayern es schwer haben. Also, die ersten Thesen für die Saison. Ich kann euch ja mal welche mitgeben. Also die Schere zwischen dem Bayern und dem Rest der Liga ist trotz des Umbruchs in München viel, viel größer und nicht kleiner geworden. Die zweite These ist der Abstiegskampf. Der wird breiter und umkämpfter als je zuvor, das kann ich euch versprechen, da sich die Aufsteiger als überraschend konkurrenzfähig erwiesen haben. Und wenn ich eine These 3 aufstellen müsste, würde ich sagen, es gibt eine klare taktische Identität. Also wie bei Union oder Augsburg. die schlagen zu Saisonbeginn individuelle Qualitäten. Wenn diese noch nicht zu einem funktionierenden Kollektiv zusammengefügt sind, wie bei Leverkusen oder Stuttgart. Aber das, würde ich sagen, sehen wir dann, wenn es ein paar mehr Spieltage gegeben hat. Der erste Spieltag war schon genial, aber es gibt ja noch viele, viele weitere. Bevor ich jetzt hier zum Ende komme, wird ein sehr kurzer Podcast, aber ich denke, das tut es auch für euch. Bevor wir zum Ende kommen, werfen wir noch kurz einen Blick auf den Transfermarkt, der die Ereignisse des Spieltags maßgeblich beeinflusst hat. Also, die großen Sagas, die Situation um Xabi Simons bei RB Leipzig eskaliert. Sein unbedingter Wechselwunsch zum FC Chelsea vergiftet das Mannschaftsklima. Kann man das so sagen? Ich meine, es stand auch in jeder Presse, also kann ich mal davon ausgehen, dass ich das sagen kann. Borussia Dortmund reagiert auf die Schwächen im Kader und steht kurz vor einer Doppelverpflichtung vom FC Chelsea. Dann ist es nämlich Kani Chukwuemeka und Aaron Anselmino, die sollen kommen, um die Defensive zu verstärken. Dann gibt es ja die abgeschlossenen Transfers, die schon gegriffen haben. Luis Diaz und Jonathan Tah, die sind die Königstransfers der Bayern und haben sofort geliefert. Bei Leverkusen hat der Abgang von Florian Wirtz zum FC Liverpool eine Riesenlücke hinterlassen, wenn ich das sagen darf. Eintracht Frankfurt hat mit Rizzo Doan und Jonathan Burkhardt weiter aufgerüstet und Union Berlin hat mit Elias Ansah und ja vom SC Paderborn kam der übrigens anscheinend einen Glücksgriff gelandet. Einen Glücksgriff, nicht einen Glücksgriff. Einen Glücksgriff, nein, einen Glücksgriff natürlich. Schön. Der Transfermarkt ist in den letzten Tagen im August immer für Überraschungen gut. Wer weiß, welche Dominosteine noch fallen und die Machtverhältnisse in der Liga verändern. Verändern ist auch geil. Verändern werden natürlich. Aber es ist so schön, wenn man mal wieder podcasten darf. Und ja, und in der Schweiz geht es ja auch noch rund. Das heißt, da sind sie auch noch alle am Einkaufen und machen und tun. Ja, was soll ich sagen? Der erste Spieltag war eine Achterbahnfahrt der Gefühle und hat uns einen Vorgeschmack auf eine Saison gegeben, die so spannend und unberechenbar wird wie eh und je. Die Tabelle nach dem ersten Spieltag lügt nicht. Sie zeigt uns, wer schon in Form ist und wer noch viel Arbeit vor sich hat. Die Bayern-Frage, ja, war das 6:0 schon die Vorentscheidung im Titelkampf? Das Dortmund-Dilemma, sind die Probleme lösbar oder eher chronisch? Das Überraschungsteam oder die Überraschungsteams, ja, welches Team hat das größte Potenzial? Und im Aufsteiger-Check wollte ich sagen, welcher der drei ungeschlagenen Aufsteiger hat die nachhaltigste Strategie? All diese Fragen werden uns in den kommenden Wochen beschäftigen und ich hoffe, diese Analyse hat euch gefallen. Also wir werden dann am Ende dieser Woche mit einer neuen Ausgabe zurück sein, um den zweiten Spieltag zu besprechen. Also bleibt gespannt, bleibt am Ball und ich könnte noch sagen, bis dann. Aber ich möchte noch ganz kurz, bevor ich jetzt abschließe, euch noch einfach mal was mit auf dem Weg geben. Gib mir mal eine Sekunde Zeit, weil ich gesagt habe, hey, wenn schon was dran ist, dann könnten wir auch klar mal gucken. Und zwar wollte ich euch noch ganz kurz die Tabelle der Bundesliga mitgeben nach dem ersten Spieltag und nochmal schnell alle Ergebnisse durchgeben. Also Gladbach HSV 0:0, Mainz 0:1 gegen Köln, St. Pauli 3:3 gegen Dortmund, Frankfurt 4:1 gegen Bremen, Leverkusen 1:2 gegen Hoffenheim, Freiburg 1:3 gegen Augsburg, Union 2:1 gegen Stuttgart, Heidenheim 1:3 gegen Wolfsburg und die Bayern souverän 6:0 gegen Leipzig. So einfach kann es sein. Und ja, die Bayern mit einer Tordifferenz von plus 6 mit 3 Punkten auf 1, gefolgt von Frankfurt, die eine Differenz von 3 haben, auf 2. Dann gibt es auch schon den FC Augsburg auf 3, genauso wie Wolfsburg. Dann auf der 5 Union Berlin und Hoffenheim. Dann auf der 7 Köln, Dortmund auf der 8, genauso wie St. Pauli. Auf der 10 Hamburg. Dann Borussia Mönchengladbach ebenfalls auf der 10, aber ja, dann auf 12 Leverkusen, dann Stuttgart, dann Mainz, dann Freiburg. Und ja, müssten wir morgen Relegation spielen, wäre es jetzt Heidenheim und absteigen würden Bremen und Leipzig. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier noch ganz, ganz viel ändern wird. Gibt es eigentlich noch News? Kann ich euch auch noch ganz kurz mal reinschauen. Ich schaue ja auch immer so ein paar schöne Seiten durch und mal gucken. Gibt es dort was oder gibt es dort nichts? Ich könnte euch noch die Elf des Tages mit auf dem Weg geben. Da haben wir im Sturm nämlich Kane und Ansa, also Ansa von Union und Kane von den Bayern. Dann Baruja, links außen, Mittelfeld von Frankfurt, Gnabry, dann ja ebenfalls Mittelfeld und Olise auf der rechten Seite. Kimmich, das defensive Mittelfeld, ist auf alle Fälle ein Wahnsinnstyp. Dann in der Verteidigung hätte ich Stanisic, dann Kouliakis, Matsima und Wolf. Also zwei Augsburger, ein Wolfsburger und einen der Bayern-Spieler. Und im Tor, ihr werdet es nicht glauben, habe ich Rönnhoff von Union Berlin. Warum? Weil es so ist. Und das ist nur meine Meinung. Tja, ich habe so schnell gelabert. Warum mache ich das eigentlich? Weil es mir Spaß macht, ganz einfach. Und ja, alles, was mir Spaß macht, ist gut. Und ich würde sagen, ja, es gibt jetzt nicht wirklich viel. Es gibt noch was vom Klaus-Wechsel zu Bayer, der ist geplatzt. Dann, ja, Bayern und Jackson, die nähern sich an. Aber ich glaube, das ist alles sind Sachen, die könnt ihr selber nachlesen. Basel-Talent, KD wechselt nach Augsburg. Auch das sind Sachen, ja, wollen wir die wissen oder nicht? Ich kann es euch nicht sagen. Aber es gibt einen der 20 jüngsten Bayern-Spieler. Karl reiht sich nämlich hinter Musiala ein. Wer das noch nicht gelesen hat, der sollte sich den Artikel mal zur Genüge tun. Das ist wirklich sehr interessant. Also Lennart Karl feiert beim 6:0 des FC Bayern gegen Leipzig sein Bundesliga-Debüt im Alter von 17 Jahren und 181 Tagen. Nur 4 waren jünger. Die Top 20 der jüngsten Bayern Debütanten habt ihr zum Durchklicken, zum Beispiel auf den Kicker. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich mag den Kicker und deswegen, da stand es drin. Deswegen habe ich euch das noch mitgegeben. Und jetzt, ja, ich sage es nochmal, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Sehen ist gut. Naja, gut, ihr seht den Podcast bzw. das Cover des Podcasts Pressing Geflüster. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch nur das Allerbeste und ja, der Ball rollt und ich hoffe, ihr spielt auch ab und zu mal und wenn nicht nur draußen, dann FIFA geht auch. Oder irgendein Fußballmanager, ich könnte auch nochmal anfangen, einen YouTube Let's Play mit FIFA zu machen. Oder mit dem Sega? Ich weiß es nicht. Da kommt eh bald der neue. Ich bin gespannt. Aber jetzt wirklich. Jetzt sage ich ciao. Ciao. Macht's gut. Für euch am Mikro war